Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auf einer grünen Wiese im Süden Englands befindet sich ein weltberühmtes Monument, das Jahr für Jahr Millionen Touristen anzieht. Der Steinkreis von Stonehenge, eine symmetrische Anordnung tonnenschwerer Felsblöcke, die schon am Ende der Steinzeit als Kultstätte diente. Obwohl die Monolithen von Stonehenge jeder kennt, gab zumindest einer davon noch Rätsel auf, der riesige Altarstein im Zentrum der Anlage. Im Fachmagazin Nature berichten Forscher jetzt aber, sie hätten das Rätsel um seinen Ursprung gelüftet. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über Astronomen, die sich sorgen, dass ihnen Satellitenschwärme bald den Blick ins All versperren. Und wir sprechen über die überraschende Entdeckung, dass viele Fische oft Quallen fressen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Um die Megalithen von Stonehenge ranken sich viele Mythen. Möglicherweise diente der vor rund 3000 Jahren errichtete Steinkreis einst als astronomisches Observatorium. Eine rituelle Kultstätte war er auf jeden Fall. Dass Stonehenge bis heute Rätsel aufgibt, das liegt auch daran, dass seine Erbauer, anders als die Pharaonen im alten Ägypten, die etwa zeitgleich die Pyramiden errichten ließen, keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben. Archäologen können also nur die tonnenschweren Steinquader selbst untersuchen, um Antworten zu finden. Und obwohl sie das schon seit Jahren machen, sorgt eine Analyse des zentralen Altarsteins jetzt für eine Überraschung, mit der keiner gerechnet hatte. Details von Annike Meyer.
Der Legende nach war es der Magier Merlin, der Stonehenge schuf. Durch Zauberei soll er die Steine von Irland nach Südengland transportiert haben. Ganz so wird es wohl nicht gewesen sein, aber ein bisschen Wahrheit steckt in der Legende doch. Ein Teil der Monolithe, die sogenannten Blausteine, kommen tatsächlich von relativ weit her.
Die Blausteine sind die kleineren der Steine in Stonehenge. Sie sind vulkanischen Ursprungs und vor ein paar Jahren ist es uns gelungen, ihre Herkunft sehr genau zu verorten. Sie stammen aus den Preseli-Hügeln in Pembrokeshire im Westen von Wales. Das herauszufinden war ein schöner Erfolg.
Nick Peel ist Professor im Fachbereich Geologie und Geowissenschaften der Universität Aberystwyth in Wales, gehört zu einer internationalen Gruppe von Wissenschaftlern, die schon seit 15 Jahren der wahren Herkunft der Megalithe des berühmten Steinkreises nachspürt. Von den großen Steinen, die die charakteristischen Tore von Stonehenge bilden, ist schon länger bekannt, dass sie aus der unmittelbaren Nähe des Bauwerkes stammen. Der Ursprung eines ganz bestimmten Steins war den Forschenden bisher aber ein Rätsel geblieben.
Der Altarstein ist ein liegender Felsbrocken in der Mitte des Monuments. Er wird zu den Blausteinen gezählt, obwohl er sich in vielen Details von den anderen Steinen unterscheidet. Er ist fast doppelt so groß, 5 Meter lang und 6 Tonnen schwer. Die anderen wiegen maximal 3 Tonnen. Und auch das Gestein, aus dem der Altarstein besteht, ist anders. Es ist grau-grüner Sandstein. Er ist also in vieler Hinsicht besonders.
6 Jahre lang hatten die Wissenschaftler mit verschiedenen Analysemethoden versucht, seine Herkunft zu bestimmen. Aber ohne Erfolg. Ende 2021 waren Nick Pierce und seine Leute nur sicher, aus Wales stammt der Altarstein definitiv nicht. Und dann kam der Zufall zu Hilfe. In einer E-Mail bat ein Doktorand um Gesteinsproben aus Wales. Anthony Clark ist gebürtiger Waliser, promoviert aber an der Curtin University im australischen Perth. Die Methoden, die er für seine Untersuchung benutzen wollte, ließen Nick Pierce hellhörig werden.
Und Nick meinte, du hast in Westaustralien Zugang zu diesen ganzen Geräten und Techniken, die wir nicht haben. Hättest du nicht Lust, auch eine Probe des Altarsteins von Stonehenge zu analysieren? Natürlich habe ich diese Chance ergriffen und ehe ich mich versah, waren die Proben auf dem Weg nach Down Under.
Wegen Australiens Bergbauindustrie ist geologische Exploration dort ein hochentwickeltes Forschungsfeld. Mit den Techniken, die entwickelt werden, um Gold und Eisenerz aufzuspüren, lässt sich Alter und Herkunft von Gestein sehr genau bestimmen.
Der Altarstein ist ein Sandstein. Das heißt, er besteht aus unzähligen, mikroskopisch kleinen Körnern verschiedener Mineralien, darunter Zirkon, Apatit und Rutil. Sie alle enthalten Uran. Und das ist unser großes Glück. Uran zerfällt mit der Zeit zu Blei. Und das kann man wie eine Art winzige Atomuhr benutzen, um das Gestein zu datieren.
miniature atomic clocks.
Durch die Analyse vieler tausender Mineralienkrümel erhielten die Forschenden eine Art Lebenslauf des Steins, den sie mit Steinen bekannter Herkunft abglichen. Dafür untersuchten sie Gesteinsproben von Irland bis zur Westküste Frankreichs. Nur ein Ort passte zum Altarstein, eine geologische Formation ganz im Nordwesten Schottlands, über 700 Kilometer von Stonehenge entfernt. Die Überraschung war groß.
I think all of us were stunned, really. We couldn't believe it.
I thought probably northern England or southern Scotland, not too far away. Northern Scotland, completely unexpected.
Dass die Menschen am Ende der Steinzeit Großbritanniens so große Felsen über so weite Strecken transportieren konnten, dafür hatte es bisher keine Hinweise gegeben. Ganz unwahrscheinlich ist das aber nicht, meint Susan Greeny, Archäologin an der Universität Exeter. Sie war an der Untersuchung nicht beteiligt, ist vom Ergebnis aber ebenfalls begeistert.
Dass es gelungen ist, die Herkunft des Altarsteins im hohen Norden Schottlands zu verorten, ist sehr aufregend. Wir wissen, dass insbesondere auf den Orkney-Inseln viele interessante Dinge passiert sind, als Stonehenge gebaut wurde. Es gibt dort beeindruckende Steinkreise und Überreste großer Siedlungen. Wir wussten, es gibt da Parallelen zu Stonehenge, aber jetzt haben wir zum ersten Mal eine direkte Verbindung.
Die Herkunft des Altarsteins ist für Archäologen ein wichtiges Indiz, das belegt, wie komplex die kulturellen Verbindungen der frühen Inselbewohner waren. Die Mühen, die die Menschen auf sich nahmen, um den riesigen Altarstein vermutlich per Schiff nach Südengland zu verfrachten, unterstreichen, wie wichtig Stonehenge seinerzeit war.
Anneke Meyer mit neuen Einsichten zum Ursprung des Altarsteins im Zentrum von Stonehenge, nachzulesen heute im Fachmagazin Nature. Von Südengland nach Südafrika. In Kapstadt geht heute nämlich der Weltkongress für Astronomie zu Ende, wo 2000 Fachleute 2 Wochen lang die Köpfe zusammengesteckt haben. Neben spannenden Entdeckungen und Projekten wurde dort auch viel über die Herausforderungen gesprochen, die die Erforschung des Weltraums mit sich bringt. Und eine der größten sind aktuell Satelliten. Ihre rasant wachsende Zahl in der Umlaufbahn trübt nämlich zunehmend den Blick von der Erde in die Tiefen des Alls. Der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen ist unser Mann für Sterne und Weltraum und in Kapstadt vor Ort. Ich habe ihn vor einer Stunde gefragt, Dirk, was genau ist das Problem, das Astronomen mit Satelliten haben?
Diese Satelliten fliegen da oben ja nicht nur alleine rum, sondern sie reflektieren eben auch noch Sonnenlicht. Viele kennen das vielleicht, so irgendwie in den ersten Stunden der Nacht sieht man mal so einen hellen Lichtpunkt über den Himmel ziehen, finden Laien ganz schön. Für Profis ist das natürlich sehr schlecht, wenn so ein Satellit dann genau vor dem zu beobachtenden Objekt entlang zieht, dann ist die Beobachtung verdorben. Und dann kommt hinzu, diese Satelliten strahlen natürlich auch im Radiobereich, das heißt, die funken Daten zur Erde, das bekommen dann eben die Radioastronomen ab. Das alles war auch kein so ganz großes Problem, solange es etwa 1000 Satelliten in der Erdumlaufbahn gab. Inzwischen sind wir aber in den letzten Jahren auf fast 10.000 gekommen und es ist keineswegs utopisch, dass in etwa 10 Jahren Hunderttausende von Satelliten da oben herumkreisen werden. Da droht wirklich eine himmlische Störlawine, die weitere astronomische Beobachtungen womöglich massiv erschwert.
Es sind also vor allem diese großen Satellitenschwärme, die sogenannten Superkonstellationen, die Probleme machen. Fangen wir vielleicht mal mit der optischen Astronomie an, also im sichtbaren Teil des Lichtspektrums. Um irdische Teleskope nicht zu blenden, wollte Elon Musks Firma SpaceX ja ihre tausenden Starlink-Satelliten mit einem speziellen Anstrich dunkler erscheinen lassen. Funktioniert das denn?
Das funktioniert erstaunlich gut. Das heißt, sie sind ein bisschen dunkler. Man hat auch so eine Blende angebaut, dass das Sonnenlicht jetzt mehr ins All reflektiert wird und nicht auf den Erdboden. Also fürs bloße Auge sind die so gut wie verschwunden. Aber für Profiteleskope sind die natürlich immer noch viel zu hell. Ein besonderes Projekt, was da heraussticht, ist das Vera Rubin Observatorium, das ab dem nächsten Jahr praktisch jede Nacht den gesamten Himmel aufnehmen soll von Chile aus. Man will da auch veränderliche Objekte im All achten. Und wie das gehen soll, wenn da oben irgendwann Zehntausende von Satelliten herum umkreisen und dazu kommen ja noch die vielen Stücke des Weltraummülls, da zerbrechen sich ja wirklich viele den Kopf.
Satelliten reflektieren ja nicht nur Sonnenlicht, sie funken auch zur Erde, das heißt, sie geben Radiostrahlung ab. Jetzt könnte ich mir vorstellen, auch Radioastronomen sind wahrscheinlich not amused.
Absolut. Und da ist das Problem noch viel größer. Denn im sichtbaren Bereich ist es so, mitten in der Nacht sind diese Satelliten alle im Erdschatten. Das heißt, es gibt immerhin ein paar dunkle Stunden in jeder Nacht. Das ist im Radiobereich überhaupt nicht so. Die Satelliten kreisen um die Erde und funken natürlich immer. Das ist wie, wenn im sichtbaren Bereich einfach wirklich viele Satelliten mit dem Flutlicht über den Himmel ziehen würden. Das ist ganz fatal für die Radioastronomie. Ein Beispiel, man interessiert sich ganz besonders für den Wasserstoff im All. Der leuchtet ganz, ganz schwach. Und wenn man den gut beobachtet, kann man erkennen, wie nach dem Urknall so die Strukturen im All entstanden sind, wie sich Sterne und Galaxien gebildet haben. Aber die Strahlung dieses schwachen Wasserstoffs, die kann man schon nur noch aus bestimmten Bereichen des Weltalls beobachten. Aus anderen fällt dann einfach diese schwache Strahlung in Frequenzbereiche, die massiv überlagert sind von dieser Störstrahlung. Das heißt, solche Beobachtungen sind zum Teil schon gar nicht mehr möglich.
Aber jetzt ist es ja meines Wissens schon so, dass bestimmte Frequenzbereiche offiziell freigehalten werden für die Bedürfnisse der Radioastronomie. Aber das bringt nichts.
Das gute Stichwort war offiziell. Tatsächlich senden die wenigsten Satelliten dann in diesen verbotenen Bereichen. Aber viele sind sehr billig gebaut, die Satelliten. Das heißt, da leckt praktisch die Strahlung so hinaus in die eigentlich geschützten astronomischen Bereiche, weil eben die Sender schlecht gebaut sind, die Elektronik ist nicht richtig geschützt. Das könnte man in Satelliten besser machen, aber dann werden sie teurer. Das müssten eben die Betreiber entsprechend übernehmen. Auf der Erde gibt es große radioleise Zonen, wo einfach keinerlei Störstrahlung hin darf. Ich war hier gestern in der Karoo-Wüste, am Meerkat-Radioteleskop, da durfte man überhaupt kein elektronisches Gerät mitnehmen, weil schon das kleinste Gerät dort Störstrahlung macht. Das heißt, hier am Boden müht man sich um alles, um wirklich jede Störung der Beobachtung zu verhindern. Aber wenn die Teleskope dann nach oben gucken, dann sind sie diesen unglaublichen Störsignalen aus dem All ausgesetzt.
Was können die Astronomen denn tun, um ihre Instrumente vor diesen Störeinflüssen zu schützen?
Zum einen spricht man mit den Betreibern, manchen ist das gar nicht klar, was sie da für einen Schaden anrichten und zum Teil, siehe SpaceX, kann man ja mit einfachen, simplen Mitteln schon zumindest das Problem zumindest dann ein bisschen verringern. Zum anderen entwickelt man so Software, die einfach dann praktisch davor warnt, wenn ein Satellit durchs Blickfeld geht, dann kann man die Messgeräte so lange abschalten, die Beobachtung unterbrechen. Das alles funktioniert aber nur, solange man 10.000 oder ein paar Satelliten mehr hat. Mit Hunderttausenden von Satelliten ist das dann gar nicht mehr möglich, dann ist ein einziges Gewimmel da oben am Himmel. Das Problem ist riesengroß.
Wenn technische Lösungen aufgrund der schieren Masse an Satelliten an Grenzen stoßen, was kann man da noch tun? Suchen sich die Astronomen Rückendeckung in der Politik, um ihre Interessen zu wahren?
Die Politik hat zumindest erkannt, dass da was getan werden muss. Es gibt das Komitee der Vereinten Nationen für die friedliche Nutzung des Weltraums, das das sehr hoch auf seinem Arbeitsplan hat. Und auch die Internationale Telekommunikationsunion, die immer praktisch die Frequenzen verteilt, will bei der nächsten großen Tagung 2027 da klarere Regeln noch erlassen für den Schutz der astronomischen Frequenzen. Aber man soll sich da keine Illusion hingeben, wenn es um das Geschäft mit dem Internet aus dem All geht, dann wird die Radioastronomie über kurz oder lang natürlich hinten runterfallen.
Auf dem Weltkongress der Astronomen in Südafrika machen sich Fachleute Sorgen, dass Satellitenschwärme zunehmend den Blick ins All versperren. Infos und Einschätzungen dazu waren das von Dirk Lorenzen. A belly full of jelly. Das klingt nach einem Werbeslogan für Fruchtgummis, ist aber der Titel eines Artikels im Fachjournal Open Science der britischen Royal Society. Und es geht darin nicht um Fruchtgummis, sondern um gelatinöses Zooplankton, besser bekannt als Quallen. Quallen, so dachte man bislang, mag eigentlich keiner so richtig. Und selbst Raubfische fressen die nur zur Not mal. Stimmt aber offenbar gar nicht. Denn eine Gruppe von Forschern um Charlotte Havermans vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven hat bei Untersuchungen von Fischmägen rund um Grönland jetzt entdeckt, Quallen stehen offenbar überraschend oft auf dem Speiseplan. Ich habe die Professorin für Marinezoologie an der Uni Bremen gefragt, gibt's wirklich Fische, die gern und häufig Quallen fressen?
Ja, wir haben eigentlich 7 Arten angeguckt und alle untersuchten Arten hatten Qualle auf ihrem Speiseplan. Auch kommerziell genutzte Arten wie Kabeljau, Schellfisch. Aber es gab 2 Arten und das war der Goldlachs und der blaue Seewolf. Und für diese Arten war Qualle, machten die sogar einen Hauptteil der Nahrung aus. Das heißt, die essen häufig Quallen. Die Quantität davon ist schwierig zu bestimmen mit der Methode, die wir benutzt haben. Und gern ist auch schwierig zu sagen, aber die fressen dann sogar häufig Quallen.
Das Spannende ist ja, dass man das bisher in diesem Umfang so gar nicht wusste, dass Quallen also auf dem Speiseplan doch erstaunlich vieler Fische stehen. Wie sind Sie denn vorgegangen, um genauer zu gucken, was die Fische speziell dann in den Gewässern um Grönland so regelmäßig zu sich nehmen?
Ja, wir haben eine moderne Methode benutzt, das heißt DNA-Metabarcoding. Die basiert sich auf kleine Genfragmente und spürt sie auf in die Fischmagen. Das heißt, dass wir auch von schnell verdauten Organismen wie Qualle das DNA finden können und dann vergleichen wir diese Genfragmente mit Referenzdatenbanken, mit genetischen Datenbanken und können so die Arten identifizieren, die dann als Beute verwendet wurden.
Und das heißt, mit Hilfe dieses DNA-Barcodings, das Sie da gerade erklärt haben, ist es möglich, jetzt einfach viel genauer in den Magen von Fischen reinzugucken, als das vorher möglich war, praktisch?
Ja, wir können viel genauer. Wir haben eine höhere Auslösung. Das heißt, immer fast auf 8 Niveau. Und das ist viel schwieriger mit einer morphologischen Untersuchung, was immer bis jetzt passiert ist. Das ist die traditionelle Methode in der Fischereibiologie, dass man einfach die Mageninhalte anguckt unter einem Mikroskop. Aber hier, das ist schwieriger, weil dann sind auch viele Teile schon verdauert. Und auch für einen Experten ist es dann schwierig, wirklich eine auf 8 Niveau das zu bestimmen. Aber mit dieser Methode, die wir benutzt haben, geht das viel effizienter.
Quallen werden normalerweise relativ schnell verdaut. Deswegen sind die bisher dann durchs Raster von solchen Analysen gefallen. Das heißt aber auch, Quallen sind eigentlich gar nicht so besonders nahrhaft, oder? Wie kann man das einordnen?
Im Prinzip sind sie das eigentlich nicht, weil sie hauptsächlich aus Wasser bestehen. Aber man hat eigentlich nur Energiegehaltsstudien gemacht für eine Handvoll Arten. Das heißt, für viele von diesen, weil die sind auch von einer evolutionären Perspektive auch, gibt es mehrere Gruppen in dieses gelatinöse Zooplankton. Aber was die Raubtiere auch oft machen, ist, dass die manchmal nur die lipidreiches Gewebe fressen, das heißt die Gonade oder Geschlechtsorgane. Manchmal ist es auch vielleicht eine interessante Beute, weil die auch schnell verdaut werden. Man kann viel davon fressen. Die sind leichter zu jagen auch und kommen auch immer häufiger vor mit der Klimawandel und Umweltveränderungen. Und manchmal gibt es auch, dass die Qualle eigentlich kolonisiert sind von Parasiten. Das heißt, die haben manchmal Krebstiere, die darauf sitzen, Dutzende bis Hunderten. Und dann, wenn man dann eine Qualle frisst, gibt es dann auch die ganze energiereiche Nahrung, die da dazukommt. Und das wissen die Raubtiere dann auch.
Wenn das so ist, wie Sie jetzt herausgefunden haben, dass also Quallen deutlich öfter von Fischen gefressen werden, als man das bislang gedacht hat, was bedeutet das eigentlich für das Verständnis mariner Nahrungskreisläufe heute, aber eben vielleicht auch in der Zukunft?
Ja, das heißt eigentlich, dass wir noch weit davon entfernt sind, dass wir eigentlich die Nahrungsnetze und die Energiefluss so verstehen. Wir müssen dafür besser verstehen, wie die Qualle sich auch, was die Populationsdynamik ist. Und wenn die als Beute benutzt werde, ist das nur ein bestimmter Zeitpunkt. Wir haben das in der Herbst gemacht, in der Subarktis, aber gibt es das über verschiedene Jahreszeiten oder nicht? Und auch, was sind wirklich die Energiegehalte von den unterschiedlichen Arten? Aber was wir schon wissen, ist, dass Qualle immer häufiger werden in viele Ökosysteme. Und das gilt auch für die nördlichen Regionen, wo wir auch gesehen haben, dass die Arten sich polwärts ausbreiten und dass es mehr Arten geben wird. Und das sollen wir dann auch besser studieren in der Zukunft, was dann passiert mit diesen neuen Arten, die dazukommen.
Und das heißt, der Vormarsch der Quallen im Gefolge des Klimawandels könnte möglicherweise auch positive Effekte haben, weil es dann auch für andere Fische in manchen Stellen vielleicht mehr zu fressen gibt.
Ja, am Anfang haben wir gedacht, das ist dann nur negativ für die andere Nahrungsebene. Aber jetzt, wenn die dann doch als Beute wichtig sind, müssen wir das von einer anderen Seite angucken.
Quallen stehen bei Fischen öfter auf dem Speiseplan als bislang gedacht. Herausgefunden hat es ein Team um Charlotte Havermanns vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Weiter geht's jetzt hier mit den Meldungen von Orbit Michael Stang.
Die Wahrscheinlichkeit für eine Hitzewelle wie die aktuell im Mittelmeerraum ist im Zuge der Erderwärmung stark gestiegen. Die derzeitigen Temperaturen, insbesondere in Griechenland, sind bis zu 5-mal wahrscheinlicher geworden, teilte die US-amerikanische Institution Climate Central mit. Griechenland erlebte den wärmsten Juli seit Beginn der Aufzeichnungen, mit 14 aufeinanderfolgenden Tagen über 40 Grad Celsius. Auch jetzt, Mitte August, sei es voraussichtlich tagelang 3 bis 6 Grad zu warm, genauso wie in Italien, Frankreich und Albanien. In Kroatien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Serbien Ungarn und Österreich würden sogar 6 bis 10 Grad zu viel erwartet.
Südamerikanische Lungenfische haben das größte bislang bekannte Tiergenom.
Ein internationales Forschungsteam hat das Erbgut der südamerikanischen Lungenfisch sequenziert. Die DNA des urtümlichen Tieres ist über 90 Milliarden Basenpaare lang und damit doppelt so groß wie das Erbgut des bisherigen Rekordhalters des australischen Lungenfisches, heißt es im Fachblatt Nature. Mithilfe der neuen Daten wollen die Forschenden herausfinden, wie den Vorfahren der heutigen Landwirbeltiere die Eroberung des Festlands gelang. Das neu sequenzierte Fischerbgut ist 30 Mal so groß wie das menschliche Genom. 18 der 19 Chromosomen des südamerikanischen Lungenfischs sind allein jeweils größer als das gesamte menschliche Erbgut.
Die Liste der Risikofaktoren für Alzheimer wird länger.
Neben hohem Alter gelten auch weibliches Geschlecht, Herzrhythmusstörungen und mangelnde Bewegung als Risikofaktoren für das Fortschreiten einer Alzheimererkrankung. Das geht aus einer Studie im Fachblatt PLOS ONE hervor. Ein internationales Team hatte 2 Jahre lang bei Erkrankten in frühen Stadien das Voranschreiten der Alzheimer-Krankheit beobachtet. Bereits in diesem recht kurzen Zeitraum nahmen die Beeinträchtigungen durch die Demenzerkrankung erkennbar zu.
Bakterien könnten helfen, das Klima zu schützen.
2015 hatte ein Team der Universität Wien herausgefunden, dass bestimmte Bakterien mit der stickstoffreichen organischen Verbindung Guanidin als einzige Energie- und Stickstoffquelle wachsen können. Weitere Forschungen an den Mikroben namens Nitrospira inopinata zeigen nun, dass diese weniger Lachgas als Nebenprodukt ihres Stoffwechsels produzieren als andere Bodenbakterien, heißt es im Fachmagazin Nature. Das Team aus Österreich will nun untersuchen, ob die Zugabe von Guanidin zu landwirtschaftlichen Düngern die Häufigkeit dieser Bakterien in Ackerböden steigert. Gelänge dies, könnten landwirtschaftliche Lachgasemissionen verringert werden.
Stress und geringe Wertschätzung sind schlecht fürs Herz.
Ein Forschungsteam aus Kanada hat psychosoziale Stressfaktoren am Arbeitsplatz untersucht und geschaut, ob und wie sich diese auf die Herzgesundheit auswirken. In der Langzeitstudie mit knapp 6000 Freiwilligen kam nun heraus, dass eine hohe Arbeitsbelastung mit einem erhöhten Risiko für Vorhofflimmern verbunden ist. Dieses Risiko wird gesteigert, wenn die Betroffenen etwa bei Abgabefristen stark gefordert sind und gleichzeitig wenig selbst entscheiden können.
Krokodile lassen sich trainieren.
In den 1930er Jahren wurden giftige Agarkröten nach Australien eingeschleppt. Dort setzen sie der heimischen Tierwelt immer stärker zu, auch Krokodilen. Um die Reptilien zu schützen, hat ein australisches Forschungsteam eine Methode entwickelt, damit die Süßwasserkrokodile die Kröten nicht mehr fressen, heißt es in den Proceedings B der britischen Royal Society. Für die Versuche haben die Fachleute Agarkröten getötet und deren Giftdrüsen entfernt. Danach wurden die Kadaver mit einer Flüssigkeit versehen, die bei Krokodilen Übelkeit verursacht, aber harmlos ist. Die präparierten Kröten legten sie in Sümpfen aus. Fotofallen zeigen nun, dass die Krokodile schon nach 3 Tagen die präparierten Kröten mieden und auch keine lebenden Agarkröten mehr fraßen.
Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
Sternzeit, 15. August. Der Mond ganz unten im Schützen. Heute Abend steht der zunehmende Mond extrem tief über dem Südhorizont. Nur selten zieht die silbrige Kugel so knapp an Bäumen und Häusern entlang. Der Mond läuft heute und morgen durch das Sternbild Schütze. Dort strahlt die Sonne zu Winteranfang, wenn sie für uns sehr niedrig am Himmel steht. Heute Nacht steht der Mond noch einmal rund 5 Grad niedriger als die Sonne im Winter. Das liegt daran, dass die Mondbahn 5 Grad gegen die Ekliptik geneigt ist, die Hauptverkehrsstraße am Himmel, auf der Sonne und Planeten laufen. Im Laufe einer Runde um die Erde steht der Mond mal ein Stück oberhalb der Ekliptik, mal ein Stück unterhalb. Die leicht gekippte Mondbahn liegt nicht starr im Raum. Sie eiert mit einer Periode von gut 18 Jahren um die Erde herum und das führt zu den extremen Mondpositionen. Derzeit liegt die Bahn so, dass der Mond genau im Schützen am weitesten unterhalb der Ekliptik entlangläuft. Am ohnehin schon tiefsten Punkt rutscht er noch einmal 5 Grad tiefer. Umgekehrt kommen in Stier und Zwillinge im höchsten Bereich der Ekliptik 5 Grad obendrauf. In den kommenden Monaten steht der Mond so tief und so hoch am Himmel wie nur alle 18 Jahre. In 9 Jahren erleben wir die langweiligste Phase der Mondpositionen. Dann hat sich die Bahn so verschoben, dass der Mond im Schützen 5 Grad oberhalb der Ekliptik entlangzieht. Er steht dann eine Handspanne bei ausgestrecktem Arm höher als heute Nacht. Heute und morgen aber gilt, tiefer kann der Mond nicht sinken.
So viel für heute von Forschung aktuell. Für mehr Wissenschaft auf die Ohren checken Sie gern unsere Podcasts zu finden in der Deutschlandfunk-App. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.